Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der fast wöchentlichen Tag Show aus Sicht deines Linux-Nutzers. Diesmal habe ich mir etwas mehr Zeit gelassen für die neue Folge. Nichtsdestotrotz habe ich auch wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir Sharp, die stellen ein neues Smartphone mit 1 Zoll Kamerasensor vor. Amazon schmeißt Orki-Produkte raus. Intel arbeitet an fotorealistischen Spielen mittels KI. Dann haben wir noch ein bisschen was Netzpolitik der Woche, verfassungswidrige Quellen-TKÜ plus Distro der Woche Fedora 34 und Sailfish der Woche. Dort ist Version 4.1 im Early Access draußen. Legen wir also los. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, Leica und Sharp. Die haben jetzt eine Zusammenarbeit angekündigt, beziehungsweise bereits schon das erste Produkt, nämlich ein Smartphone. Wir kennen Leica ja schon aus einer Kooperation mit Huawei. Jetzt haben sie zusammen mit dem japanisch-chinesischen Konzern, ich glaube Sharp ist mittlerweile auch von einem chinesischen Konzern aufgekauft worden, aber traditionell japanischer Konzern, ein neues Smartphone vorgestellt, nämlich das Sharp Arcos R6. Und Sharp-Smartphones sind eigentlich eher unbekannt hier in Deutschland. Ich glaube, es gab mal eines zum Kaufen, das ist aber auch schon Jahre her. Ansonsten muss man sich das importieren. Aber was ist jetzt so besonders an diesem neuen Smartphone? Nun, das Besondere ist, dass nach 2000 irgendwas dann jetzt ein zweiter Hersteller hergegangen ist und einen 1 Zoll großen Kamerasensor in ein Smartphone gebaut hat. Der erste Hersteller war eigentlich kein Smartphone-Hersteller, sondern ein Kamerahersteller, nämlich Panasonic. Die haben ihre Lumix CM1 vorgestellt damals. Das sah eigentlich aus wie eine Kompaktkamera mit einem Android-Betriebssystem, könnte man sagen. Jetzt sieht das Ganze ein bisschen was anders aus. Die Technologie ist so weit entwickelt, dass das Ganze jetzt aussehen kann wie ein Smartphone mit einem großen Kamerasensor hinten drauf, einem großen Kamerabump auch und einer großen Linse, wo auch fett Leica draufsteht. Das Arcos R6 kommt auch nicht nur mit einem großen Kamerasensor auf der Rückseite. Es ist übrigens auch eine Besonderheit, für ein Spitzenklassen-Smartphone nur einen Kamerasensor auf der Rückseite zu haben, sondern es kommt mit auch eine beeindruckende Art von Spezifikationen daher. Unter anderem befindet sich neben dem 19 mm Objektiv hinten und dem 1 Zoll Sensor, der da draufsteckt und dem Leica Schriftzug, vorne auch ein sehr großes Display mit einer weiteren Kamera, Frontkamera von 12,6 Megapixel, in einem kleinen Loch untergebracht im Display. Das Display ist das sogenannte IGZO OLED Bildschirm. Also IGZO ist so die Marke von Sharp. Sharp ist bekannt dafür, ja auch Fernseher zu bauen und auch in Sachen OLEDs sind sie da recht weit. 6,6 Zoll groß und eine Auflösung von 2730 x 1260 Pixeln, also ein bisschen was mehr als so ein Full HD. Und es unterstützt sogar Bildraten von 1 Hertz bis 240 Hertz, kann variabel da hin und her schalten und das ist schon gewaltig. Also wir kennen ja 120 oder 144 Hertz Displays, gerade bei Spielephones oder Gaming-Smartphones, aber 240 Hertz ist schon wieder eine andere Hausnummer und damit ist es auch Spitzenreiter, würde ich mal behaupten. Und auch noch mit einer Peak-Helligkeit, also einer maximalen Helligkeit von 2000 Candela pro Quadratmeter, ist das auch wieder Spitzenreiter. Die Spitzenreiter aktuell, also Samsung und Co., schaffen glaube ich 1000, 1200, 1300, 1500, aber vielleicht sogar was mehr, aber 2000 ist wirklich auch Spitzenklasse. Daneben hat man sich wahrscheinlich, hier ist es ein Samsung-Panel, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob Sharp solche Panels hat, hat man sich auch noch bei Samsungs Unter-Display-Fingerscanner ein bisschen inspirieren lassen, würde ich sagen, oder vielleicht sogar eingekauft, denn das Ganze kommt eben auch mit einem Ultraschall-Scanner daher, nicht einem optischen Scanner, wie es bei vielen Smartphones der Fall ist, sondern Samsung verbaut ja bei ihren Spitzenklassen-Smartphones immer die Ultraschall-Scanner und da ist jetzt auch so ein Ultraschall-Scanner, Fingerscanner eingebaut unterm Display und das Besondere an dem ist, dass man nicht nur mit einem Finger das Ganze entsperren kann, sondern man hat sogar die Möglichkeit zu sagen, okay, die Fläche ist so groß, Ich kann sogar zwei Finger zum Entsperren benutzen. Das heißt, das ist vielleicht nicht besonders praktisch für Leute, die irgendwie in einer Hand das Smartphone halten und das einfach nur entsperren wollen. Aber wenn es um Hochsicherheitsbereiche oder sowas geht, kann es durchaus sein, dass man dann mehr Sicherheit braucht. Und dann reicht ein Finger nicht aus, sondern muss man zwei Finger auflegen, um dann das System zu starten. Oder was auch sein kann, ist, für den persönlichen Homescreen benutzt man einen Finger und für eine andere Person beispielsweise, die einen anderen Account hat, benutzt einen anderen Finger. Oder man legt beide Finger auf, um dann den Arbeitsaccount zu entsperren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die dann per Software nur umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, Sharp ist da auch recht weit, was das angeht. Ansonsten sieht die Software so ein bisschen modifiziert aus wie ein Android. Standard Android, wie man das von den Pixelgeräten her kennt. Das ist also gar nicht mal so verkehrt. Unter der Haube steckt natürlich auch der schnellste am schnellsten Prozessor, was man gerade aus dem Hause Qualcomm bekommen kann, der Snapdragon 888, sowie 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher. Und es gibt sogar die Möglichkeit der Speichererweiterung, gerade für das Hauptfeature, diese Kamera, dieser große Kamerasensor, macht es natürlich Sinn, dass man da auch mit einer Micro-SD-Karte das Ganze, glaube ich, auf 2 Terabyte erweitern kann und dort dann Aufnahmen machen kann. Außerdem unterstützt das Smartphone natürlich 5G, Wi-Fi 6, IP68, Wasser- und Staubschutz ist ebenfalls gegeben. Und auch der Akku, das ist ja immer so ein Problem bei Sharp-Geräten, die ich so kenne, war der Akku meistens Grütze. Der ist jetzt hier mit 5000 mAh auch stark genug, um das alles stemmen zu können. Und das Arcus R6 wird im aktuellen Stand erstmal nur in Japan erhältlich sein. Ich glaube nicht, dass Sharp nochmal versucht, nach Europa zu kommen. Aber es zeigt auch so ein bisschen Technikinnovation und was möglich ist. Wir haben alle damit gerechnet, dass eventuell Xiaomi oder dann Huawei die ersten sein werden, die einen 1 Zoll Kamerasensor wieder mal verwenden in einem Smartphone. Wie gesagt, das hat Panasonic schon mal gemacht. Damals war das aber ein normaler Kamerasensor, den sie dort in ein versucht haben, ein Smartphone drumherum zu bauen. Hier in dem Fall sieht das mit dem 1-Zoll-Sensor so aus, dass das wohl kein Kamerasensor ist, sondern dass das ein Sensor ist, der speziell für Smartphones gebaut worden ist. Deshalb hat Sharp das eben auch geschafft, in ein normales, relativ normales, aktuell normales Smartphone einzubauen. Es ist eine sehr, sehr interessante Technologie, wie ich finde. Der 1-Zoll-Kamerasensor hat auch eine hohe Auflösung von 20,2 Megapixel. Ich glaube nicht, dass dort Pixel-Binning betrieben wird, sondern der wird also komplett genutzt und sollte dann auch eben mithalten können, auch wenn die Blende so 1,9 ist, mit vielleicht so einer kleinen Kompaktkamera wie einer RX 100 Mark III oder sowas. Wobei natürlich dort auch ein Zoom gegeben ist, der hier einfach nicht leistbar ist. Da haben wir also eine Festbrennweite von 19 mm. Trotzdem könnte es sehr interessant sein, da mal die Aufnahmen von zu sehen und Tests zu sehen. Also ich würde gerne so ein Gerät haben, so Sharp, wenn ihr vielleicht hier auch meinen Podcast hört. Ich wäre interessiert, das mal zu testen und dann auch mal Kameravergleich zu machen, Vlogging und sowas alles, was ich also auch immer gerne mache, wenn ich so ein Smartphone habe. Könnt ihr mir ja zuschicken. Also das auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und es läutet so ein bisschen auch jetzt die Runde ein für die großen Kamerasensoren. Also wir wissen, das Xiaomi Mi 11 Ultra zum Beispiel, was für teuer Geld zu haben ist, hat auch schon einen fast 1 Zoll großen Sensor drin und sie haben ja auch schon Werbung damit gemacht, dass dieser Sensor durchaus mit einer Kompaktkamera à la Sony RX 100 mithalten kann. Da wäre jetzt interessant zu wissen, wie sich das Sharp-Smartphone dann dagegen behaupten kann. Und dann später im Jahr soll ja auch noch das Huawei P50 rauskommen, das ebenfalls einen fast 1 Zoll, wenn nicht sogar 1 Zoll großen Sensor mit sich bringen soll. Und das könnte natürlich dann auch nochmal, wir kennen die Kameratechnik von Huawei, die sind da auch noch ein bisschen was feiner, was das angeht, könnte natürlich dann auch interessant sein, weil dann haben wir eine Leica-Kooperation, wahrscheinlich die letzte im Huawei, gegen die aktuelle Leica-Kooperation mit Sharp. Und das könnte dann ziemlich interessant werden, zu gucken, wer da die Nase vorn hat. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das so ein bisschen kontrovers sein könnte. Amazon hat nämlich jetzt Orki-Produkte rausgeschmissen. Orki, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, das ist ein chinesischer Hersteller, der hat immer so kleinen Krimskrams im Elektronikbereich gemacht, beispielsweise Powerbanks oder Ladegeräte oder Ladekabel und so weiter und so fort. Und das ist oder könnte das erste Mal sein, dass rigoros durchgegriffen wird von Seiten Amazon, wenn es darum geht, Fake-Bewertungen auf Amazon entgegenzuwirken. Denn der Hersteller Orki hat anscheinend sehr, sehr viele positive Bewertungen bekommen, die wohl daher rühren, dass eben den Kunden, die ein Produkt gekauft haben, ein kleiner Zettel beilag, wo drin steht, bewerte uns gut, dann kriegst du noch ein Sondergeschenk oder sowas dazu, wenn du uns gut auf Amazon bewertest. Und das ist teilweise, das ist einerseits könnte das Problem sein, andererseits kann es durchaus sein, dass Orki sogar Leute bezahlt hat, dafür Bewertungen aufzuschreiben, die noch nicht mal das Produkt irgendwie getestet haben oder überhaupt in den Händen gehalten haben. Und das ist eben das, was mit Fake-Bewertungen wohl eher gemeint ist. Offizielle Gründe gibt es bisher nicht, deshalb ist das alles im Bereich Vermutungen und im Bereich, ja, Verschwörungstheorie könnte man auch sagen. Es ist aber so, dass viele dieser Orki-Produkte jetzt auf Amazon verschwunden sind und eben auch in den USA zum Beispiel laut TechCrunch der gesamte Marketplace-Shop von Orki vom Netz genommen worden ist. Und andere chinesische Hersteller wie Empower und die ebenfalls dann wohl mit solchen, ja, mit solchen Möglichkeiten dort gearbeitet haben, Kundenrezensionen und Reviews zu faken, die sind auch betroffen. Und auch gegenüber TechCrunch hat man bei Amazon darauf verwiesen, dass lediglich auf eine strenge Bestimmung für Händler und Produktbewertungen verwiesen wurde. Das kann also alles Mögliche heißen, aber es heißt erst einmal, dass die Orki-Produkte von Amazon verschwunden sind und Empower eventuell auch. Und ja, also wie gesagt, die haben Adapter hergestellt, also diese, wie heißen die, Powerbanks und Kopfhörer, Ladegeräte, sogar Tastaturen und ähnliche Sachen, also im Technikbereich so Krimskrams, Kleinkram, den man so brauchen kann. Und die waren auch äußerst beliebt, die waren also immer auch bei den Verkaufszahlen relativ hoch, aber das kann natürlich auch von den Rezensionen her gelten. Und ja, das ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein Rezensionsbetrug, ist das jetzt ein Eingriff, der gerechtfertigt ist, oder hätte man einfach die Rezensionen löschen sollen, wo es ein bisschen was fraglich ist? Oder ist das jetzt wirklich mal so ein Schuss vor dem Bug von Orki und Empower, um denen zu sagen und zu zeigen, hier, wenn ihr weiter Geld verdienen wollt, macht solche Sachen nicht. Wir wollen ehrliche Amazon-Bewertungen haben. Und die Frage ist ja auch, habt ihr schon, falls ihr mal ein Amazon-Produkt gekauft habt, schon mal so ein Kärtchen drin gehabt? Hier, mach eine gute 5-Sterne-Bewertung rein und dann kriegst du irgendwie was umsonst oder so. Oder kriegst du hier, was weiß ich, ein neues Produkt noch umsonst oder ein Kabel noch dazu oder sowas, wenn du uns das schickst. Also das würde mich mal interessieren, ob ihr sowas schon mal gehabt habt bei Amazon. Ich kann mich nicht erinnern. Also ich habe einmal, da ging es aber um, da war aber nur allgemeine Karte, da ging es darum, bitte lass Feedback auf Amazon auch, das hilft uns. Es war also nur eine Hinweiskarte, es war aber nicht irgendwie, ja, wenn du uns 5 Sterne gibst, dann kriegst du noch was dazu. Würde mich mal sehr stark interessieren, ob ihr sowas schon mal gehabt habt und ob ihr Orki-Produkte benutzt habt und was eure Erfahrungen mit denen waren. Also sind die eher schlecht? Sind die Rezensionen viel zu gut für das, was ihr dann wirklich erlebt habt mit dem Produkt? Ich habe jetzt ein paar Kommentare auch gelesen, die unter dem Artikel bei Golem zu finden waren. Und da war es halt eben so, dass einige geschrieben haben, die Produkte sind nach kurzer Zeit auch schon kaputt gegangen und die waren doch eher schlecht als recht und die ganzen Rezensionen eher fake, weil die das nicht abgegriffen haben. Was natürlich aber auch sein kann, und das ist das, wo ich dann auch immer so ein bisschen vorsichtig bin bei Amazon-Rezensionen. Da macht es auch mal Sinn zu lesen, falls Leute dort schreiben, ich habe das Produkt gerade erst bekommen oder ich habe das Produkt schon seit einem Jahr oder seit 2, 3 Monaten im Einsatz. Das ist natürlich auch ein Unterschied, weil je nachdem, was für ein Produkt das ist, ist es natürlich auch so, dass es am Anfang gut funktioniert und dann sind erstmal alle froh, aber wenn es nach 2, 3 Monaten schon kaputt geht, dann ist das natürlich wieder eine andere Sache. So eine Powerbank oder sowas, die sollte ja zumindest 1, 2 Jahre oder wenn nicht sogar länger durchhalten. Da macht es vielleicht auch Sinn, mal eine Rezension zu lesen, wo jemand also eine Langzeiterfahrung hat Und das Gleiche gilt nicht nur, was Rezensionen auf Amazon angeht. Ich bin ja mittlerweile schon so weit, dass ich nicht nur die Rezensionen auf Amazon verfolge und dann auch nicht nur die guten, sondern vielleicht auch mal die schlechten durchlese, um zu gucken, was das Problem dort eventuell war und ob das jetzt ein Problem ist, das speziell jetzt auf einen bestimmten Anwendungszweck gemünzt ist oder ob das vielleicht ein allgemeines Problem mit dem Produkt sein könnte oder der Produktqualität sein könnte. Und dann natürlich auch mal Langzeiterfahrungen auf YouTube oder sowas anschauen, weil ich doch das Gefühl habe, dass zumindest auf YouTube das Ganze, je nachdem, welche Person das Ganze natürlich reviewt, dass ein bisschen was ehrlicher abläuft. Aber das ist so mein Gefühl. Das heißt aber noch nicht, dass das auch wirklich der Fall ist, weil auf YouTube gibt es, da gab es mal einen Riesenskandal mit, was war das, die Kopfhörer Anker, Soundcore, Liberty, irgendwas, Kopfhörer, die da hat das einer mal aufgedeckt gehabt, weil da gab es wirklich sehr, sehr viele positive Rezensionen auf Amazon, was die angeht. Und da hat einer mal aufgeklärt, dass er auch angeschrieben worden ist von Anker mit eben auch der Bitte, eine gute Rezension zu hinterlassen. Dann kriegst du hier über einen Umweg dann doch noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Geld war oder ob es ein weiteres Produkt war. Und das andere ist natürlich dann auch immer, dass natürlich, wenn man eine gute Rezension auch auf YouTube hinterlässt und dann ein Produkt gut bewertet hat, dass man vom Hersteller dann in Zukunft vielleicht auch weitere Produkte geliefert bekommt, macht man andersrum, bewertet man das vielleicht ehrlich und sagt, ja, ist da und da ein Problem oder das und das ist schlecht, dann kann es durchaus sein, dass man in Zukunft keine Produkte mehr von denen bekommt. Und das ist dann für den YouTube-Kanal ein Problem. Und ähnlich kann es eben auch bei Amazon ablaufen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze dann aussieht, ob die Produkte wieder reinkommen in den Store nach einer kurzen Wartezeit oder nach dem Versprechen von Orki und Empower und wie sie alle heißen, dass sie da Besserung geloben. Also wir werden sehen. Es ist natürlich, einerseits finde ich das gut, dass dagegen vorgegangen wird, dass es also solche Hersteller gibt, die dann diese ganzen Fake-Kommentare und Fake-Rezensionen haben. Auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass Amazon da auch gegen Fake-Shops teilweise dann auch so rigoros vorgeht. Weil wenn da schon mal einer so was anbietet, was weiß ich, ein Smartphone, was normalerweise 600 kostet für 150 oder sowas und es nicht irgendwie gebraucht, vom Laster gefallen oder sowas, dann muss man auch skeptisch werden. Und dann ist halt eben, weil viele Leute Amazon auch eben vertrauen, ist halt eben das ein Problem, wenn man dann da kauft bei einem Drittanbieterhändler und dann kriegt man die Ware nicht geliefert oder kriegt nur einen Karton anstatt das Smartphone selber geliefert, was natürlich auch schon mal passiert ist. Deshalb würde ich mir da diese Energie auch wünschen, bei Fake-Shops vorzugehen, die halt eben keine Ware überhaupt irgendwie an den Mann bringen wollen. Komplett anderes Thema. Kommen wir zu KI-berechneter Realität, könnte man sagen. Wir kennen das Spiel GTA 5, das ist schon lange, lange Jahre draußen und es soll jetzt sogar eine Variante für die PlayStation 5 kommen. Da könnt ihr mal vorstellen, PlayStation 3, 4 und 5 hat GTA 5 bekommen. Das ist natürlich schon, das zeigt aber auch die Qualität des Spiels ein bisschen. Jetzt hat ein Video von Intel gezeigt, dass man es sogar noch ein bisschen was realistischer machen kann. Das Spiel ist ja eher auf so Los Angeles gemünzt oder San Francisco gemünzt. Also sieht schon mal ziemlich beeindruckend aus, das Spiel, aber nicht sehr realistisch. Und jetzt hat man sich bei Intel gedacht, ja, wir wollen mal versuchen, Spiele mittels KI so aufzubohren, um das Ganze realistischer zu machen. Was Intel gemacht hat, ist, sie sind durch Deutschland gefahren, unter anderem auch durch Köln, glaube ich, und haben dort einfach eine Kamera auf die Motorhaube gelegt und haben da Aufzeichnungen gemacht, um genug zu haben. Wir kennen ja KI, Künstliche Intelligenz ist heutzutage Big Data und einfach ein Algorithmus, der drauf, wo Big Data draufgeworfen wird, damit er anfängt, was zu lernen. Und so ungefähr hat man das eben auch gemacht. Man hat also die Big Data gesammelt von den verschiedenen Städten, die verschiedenen Farbtöne, die verschiedenen Autos, die Reflexionen. All das hat man sich gemerkt und wirft das jetzt mittels dieser KI und einem bestimmten Algorithmus auf GTA 5 drauf. Und dann gibt es ein sehr beeindruckendes Video, das dann zeigt die Änderung GTA 5, wie das Spiel, Hauptspiel normalerweise aussieht. Und dann, wenn der KI-Algorithmus einfach drüber gelaufen ist und seinen Realitätssinn dort draufgepackt hat, wie das Spiel dann aussieht. Und das Interessante ist, es sieht tatsächlich, erst einmal, das GTA 5-Spiel sieht wie aus wie ein Spiel. Und wenn man dann den Filter drauflegt quasi, es sieht verdammt realistisch aus. Also man muss da schon zweimal hingucken, um zu sehen, das ist nicht die Realität. Das hat zum einen etwas damit zu tun, dass die Farben nicht mehr so knallig und film-like sind, sondern eher grau und trist. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass man viel in Deutschland rumgefahren ist, wo es eher grau und trist ausgesehen hat, als in San Francisco oder Los Angeles oder sowas, wo es ein bisschen was orangener, knalliger, wärmer aussieht. Zum anderen hat man auch die Straße und die Fahrbahn natürlich abfotografiert. Und was mir aufgefallen ist bei diesem Vergleichsvideo, sieht man natürlich viel mehr Struktur in der Straße beim GTA 5 Spiel. Und wenn es realistisch wird, ist alles glatt. Dann eigentlich eher für ein Spiel eher langweilig, weil die Straße einfach glatt ist. Aber es macht es dadurch etwas realistischer, weil da natürlich nur an einigen Stellen eventuell Textur auftaucht auf der Straße selber. Aber es ist auch wirklich so, wenn man die Straße sich anschaut, wenn man mal fährt ein bisschen was schneller auf der Straße, dann wirkt die Straße einfach glatt. Und natürlich hier in Köln, wissen wir alle, haben wir alle paar Meter Baustellen und da gibt es auch ein paar kleine Unebenheiten in der Straße hier und da. Das ist also nicht so ganz realistisch, würde ich mal sagen. Aber was man wunderbar hinbekommen hat, sind zum Beispiel Reflexionen von Autos. Die sehen viel realistischer aus. Und ich weiß nicht, ob man was mit der Framerate gemacht hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles so ein bisschen... Vorher war es halt so ein Spiel, 30 Bilder pro Sekunde, und jetzt wirkt das alles so ein bisschen so 60 Bilder pro Sekunde mäßig. Ihr könnt mir natürlich auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Ist das nur Motion Blur, was sie irgendwie gemacht haben? Haben sie wirklich die Framerate erhöht durch den Filter selber auch? Aber es wirkt alles so ein bisschen ja realistischer, wie die Leute sich bewegen, also auch die Passanten auf der Straße, die über die Straße gehen. Ampeln wirken realistischer, die haben also eher dieses Glühen, dass wenn man wirklich richtig Auto fährt, dann im Dunkeln oder sowas, dann glüht das ja so eher die Ampel einen an, als dass das einfach nur so matt grün aussieht von Weitem. Also das ist schon wirklich sehr, sehr interessant. In dem Artikel selber gibt es auch ein Video, wo man nicht nur Bilder sieht, sondern wo man das Ganze natürlich auch nochmal sehen kann, wie das Ganze aussieht und Vorher-Nachher-Vergleich machen kann oder sogar parallel den Vergleich machen kann. Es ist natürlich ein bisschen was beschränkt. Was man nicht gezeigt hat in dem Video, ist eine Außenansicht vom Auto, was normalerweise bei den Spielen der Fall ist, sondern das ist alles First-Person-View im Grunde genommen, also mit diesem mit der Motorhaube, die man sieht. Es hat einfach, glaube ich, den Grund, weil das Datenset, was man sich geordert hat, eben auch eine Kamera auf der Motorhaube sitzen hatte. Und dann macht es natürlich am meisten Sinn, das dann dort auch zu benutzen im GTA-Spiel. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ihr jetzt keine super Mod von Intel erwarten könnt für das GTA-Spiel, was dann alles irgendwie Total Conversion-mäßig macht, weil was auch nicht gezeigt worden ist, halt eben, wenn man als Person rumläuft, sondern man sitzt nur im Auto und fährt. Also es ist also wirklich schon ein beschränktes Datenset und man müsste wahrscheinlich noch mehr Daten auch sammeln von Leuten, die rumlaufen irgendwie in den Städten, um das dann eben auch noch zu haben. Deutsche Städte galten eben als Datenset, wie gesagt, und Intel hat sich am Cityscapes Dataset bedient, das etwa 25.000 Fotos aus 50 vorrangigen deutschen Städten umfasst, und entsprechend ändert sich halt eben auch der Look von GTA 5, wird ein bisschen was kühler, die Sonnenuntergänge werden was hübscher, sie wirken nicht mehr so fiktional oder wie im Film, sondern eher... ja, realistisch, fotorealistisch. Und da ist jetzt die Frage natürlich, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo das jetzt möglich sein wird in ein paar Jahren, dass solche Spiele solche fotorealistischen Grafiken haben. Und es ist der Punkt zu fragen, will man das? Will man eine 1:1 Abbildung der Realität? Ich glaube, wenn man VR spielt, eventuell. Aber wenn man normale Spiele am PC oder sowas oder am TV zockt, möchte man sowas doch gar nicht. Man möchte dann doch eher dieses Kino-Feeling oder dieses künstliche Feeling teilweise auch haben von einer Idylle, von einer idyllischen Welt und nicht von der Realität irgendwie eine Abbildung nur haben. Das ist zumindest meine Idee von der ganzen Geschichte. Es kann durchaus sein, dass GTA 6 eventuell mit so einem realistischen Modus ankommt und einem idyllischen Modus. Also Geld genug haben sie, um das beides möglich zu machen. Und wenn halt eben der Filter so weit entwickelt ist, dass das möglich ist, da einfach was draufzulegen und die Hardware genug Power hat, um das zu machen, wäre das durchaus interessant. In dem Video wird auch nochmal ein Vergleich gemacht zu den verschiedenen anderen Algorithmen, die versuchen, ein realistisches Bild zu machen, und die Probleme werden auch aufgezeigt, die anderen Algorithmen haben, und das zeigt so ein bisschen, dass eben Intels Algorithmus dort ein bisschen was besser arbeitet, nicht ein bisschen, deutlich besser arbeitet, und das ist halt eben der aktuelle Stand. Was man auch sagen muss, es ist jetzt momentan so, dass dieser Filter nicht in Echtzeit drüber gelegt werden kann. Also in Echtzeit, er könnte drüber gelegt werden in Echtzeit, aber selbst wenn es auf einer top aktuellen Grafikkarte, eine RTX 3090 beispielsweise, hat man so eine halbe Sekunde Verzögerung noch. Das ist fürs Spielen ja unpraktikabel, würde ich mal sagen. Also Videospiele live einfach mal in Fotorealismus zu machen, ist aktuell noch nicht drin, aber da ist einfach die Latenz zu hoch für. Aber deshalb sind das jetzt vorgerenderte Geschichten. Also man hat eine Bildschirmaufzeichnung gemacht, glaube ich, oder eine Spieleraufzeichnung gemacht und hat das dann einfach neu gerendert mit dem Filter drauf. Deshalb macht es, glaube ich, momentan noch nicht Sinn zu sagen, das wird jetzt im nächsten GTA vielleicht kommen. Ich weiß gar nicht, wann das nächste GTA kommt. Wenn es in 2-3 Jahren kommt, kann es durchaus sein, dass wir die Power haben, dann diese Latenz auch nicht zu haben. Aber jetzt fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr sehe ich das noch nicht. Es ist also noch ein bisschen was Zukunftstechnologie, die da drin steckt. Und die Latenz ist aktuell zu hoch. Aber in Zukunft kann es durchaus sein, dass die Spiele-Engines so weit optimiert werden, dass sie natürlich auch so eine Pipeline extra für so einen Filter integrieren. Und dann wäre es durchaus möglich zu sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit einfach zu sagen, wir wollen Fotorealismus einschalten. Und dann haben wir vielleicht in GTA 6 die Möglichkeit, dazwischen umzuschalten. Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mir in den Kommentarbereich. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Und wir wollen zum einen damit anfangen, über Netzpolitik zu reden. Netzpolitik der Woche. Wir haben viel Netzpolitik ignoriert in den letzten Wochen, aber jetzt geht es um die verfassungswidrige Quellen-TKÜ-Plus-Geschichte. Denn der Staatstrojaner für Geheimdienste, könnte man auch sagen, also offiziell heißt es Quellen-TKÜ-Plus. Quellen-TKÜ ermöglicht halt eben den Behörden, in Computer einzugreifen, um dann Chats abzugreifen. Das wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach missbraucht, dass man da einfach irgendwelche Screenshots gemacht hat von allen möglichen Geschichten. Und jetzt mit der Quellen-TKÜ Plus soll es eben die Möglichkeit geben, noch weitere Eingriffsrechte zu haben. Und bei der ersten Anhörung haben deshalb im Bundestag auch alle Sachverständigen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken geäußert gegen den Plan der Bundesregierung. Und zum einen, weil eben allen Geheimdiensten ohne irgendwelche Separierung, ohne einen Plan, dass jetzt der Geheimdienst nur das machen darf, der nur das machen darf, allen Geheimdiensten erst einmal die Überwachung von Messengern ermöglicht werden soll. Und das ist natürlich, wie einer das gesagt hat hier, der Sachverständigen, sehenden Auges in die Verfassungswidrigkeit rennen. Und das hat der Göttinger Staatsrechtler Benjamin Rutesberg gesagt, Rusteberg gesagt. Bei der Quellen-Telekommunikationsüberwachung Plus sollen alle Mitarbeiter von Geheimdiensten und des Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel, des Bundesnachrichtendienstes oder von anderen Diensten die Möglichkeit, also MRD fällt mir da noch ein, die Möglichkeit haben, Chats, aber auch andere Nachrichten auf Smartphones oder Endgeräten von Nutzern abzugreifen. Das werde zum einen den Anforderungen des Grundrechts auf Vertraulichkeit der Integrität von IT-Systemen nicht gerecht. Und dann gibt es natürlich auch dieses erhebliche Missbrauchspotenzial, weil im Normalfall natürlich, um überhaupt auf die Chats zuzugreifen, vielfach dieser Chats, WhatsApp beispielsweise, ist aktuell auch verschlüsselt. Da muss man also vorher irgendwie, bevor der Chat abgeschickt worden ist, vielleicht auf die Tastatur zugreifen und dort einen Hack finden, um zu sehen, was derjenige geschrieben hat. Aber wenn man auf die Tastatur zugreift, kann es natürlich auch sein, dass da einer Notizen aufschreibt und nicht in WhatsApp eine Chatnachricht schreibt. Und da ist natürlich dann erhebliches Missbrauch Potenzial drin und natürlich auch nochmal, wenn nicht nur eben die Kommunikation ausgeleitet wird oder eine Kopie davon gemacht wird, sondern eben auch gezielt Manipulation der Daten durch Geheimdienste ermöglicht werden, weil sie müssen irgendwie auf das Smartphone drauf, Trojaner oder Backdoor oder irgendwie, und wenn sie einmal da drauf sind, geht es, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir können dann natürlich, wenn wir da drauf sind, auch demjenigen irgendwelche Daten zuschieben oder einfach unterjubeln. Und das wäre natürlich ein Punkt, der sehr gefährlich ist. Und also das lädt zum Missbrauch an. Wir wissen, Geheimdienste, wenn sie die Möglichkeit haben, was zu machen, machen sie es auch. Und wenn da jemand Unbeliebtes irgendwie einem und man findet nicht genug Material, kann es durchaus sein, dass einer auf die Idee kommt, aber dann jubeln wir dem einfach das Material unter. Und das ist natürlich keine gute Geschichte. Und deshalb ist, also ich finde es unglaublich, dass jetzt, nachdem die Sachverständigen sowas gesagt haben, die Bundesregierung einfach weitermacht mit dem Gesetz. Einfach sagt, das interessiert uns einfach nicht. Wir machen einfach weiter. Und das ist dieses sehende Auge in die Verfassungswidrigkeit hineinrennen. Und dann müssen erstmal Leute kommen und dann gegen vom Bundesverfassungsgericht dagegen klagen. Und das wird dann erst eben die Möglichkeit haben, dort das abzulehnen oder eben zu sagen, wir nehmen das, die Klage an und hier, das und das ist tatsächlich verfassungswidrig, was wahrscheinlich so 99% dann auch rauskommen wird. Und also da fällt einem nicht mehr viel ein, auch Ex-Richter, Ex-Verfasser, Bundesverwaltungsgericht und auch Verfassungsrichter werten auch diese Festplattendurchsicht kombiniert mit der Quellen-TKÜ als äußerst schweren Eingriff und da vermisst man sogar auch schon die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen, die irgendwie beschrieben werden müssten, um das eben durchzuführen. Und der Richter ist da sehr verwundert drüber, dass eben das nicht mit drin ist, gerade auch vor dem Hintergrund der früheren BND- und NSA-Skandal, dass das nicht mit drin ist, dass also diese genaue Beschreibung von dem, was eben machbar sein soll, was machbar ist oder erlaubt werden soll, nicht drin ist. Das Gesetz sollte so nicht kommen, sagt eben auch dieser Verfassungsgerichtler oder ehemalige Verfassungsgerichter. Deshalb, es macht durchaus überhaupt keinen Sinn, dass sowas kommt. Wir müssen das weiter verfolgen und wir müssen da, also irgendwie, ich bin ja auch dafür, es gab mal jemand, der gemeint hat, wenn die Bundesregierung ein Gesetz einbringt und das ist verfassungswidrig, okay, geschenkt, wenn sie das nochmal einbringen, das ist immer noch verfassungswidrig, geschenkt. Aber wenn es ein drittes Mal, also so die Three-Strikes-Regel, dann müsste es irgendeine Strafe geben. Also es kann doch wirklich nicht angeben, dass unsere Bundesregierung neue Gesetze macht und immer wieder fast jedes zweite oder dritte Gesetz vom Bundesverfassungsgericht landet. Das ist vielleicht nicht so das Problem, aber dann auch tatsächlich verbessert werden muss, weil es eben gegen die Verfassung verstößt. Das darf einfach nicht sein, weil dann haben wir im Endeffekt eine Bundesregierung, die gegen unsere die Gesetze gegen unsere Verfassung versucht, immer wieder und wieder einzubringen. Das kann einfach nicht sein und deshalb, also da kommt man in Teufels Küche, das darf so nicht sein, das muss geändert werden. Ich hoffe, dass mit einer neuen Regierung, ihr werdet sicherlich im Herbst dann doch hoffentlich richtig wählen, hoffe ich doch mal, dass das dann sich verbessert. Also das darf einfach so nicht weitergehen. Und gerade bei dieser Quellen-TKÜ gab es ja schon Bedenken von Sachverständigen. Und jetzt diese Quellen-TKÜ Plus, die setzt das Ganze noch eine Krone auf und es wird einfach unglaublich stümperhaft da umgegangen mit persönlichen Daten, mit unseren Freiheitsrechten. Die werden einfach komplett unter den Tisch gekehrt. Das kann einfach so nicht sein. Und ja, der Verfassungsschutz redet immer von Anschlägen verhindern, wir brauchen mehr Rechte, aber wir wollen keinen Polizeistaat. Wir wollen eben, dass ihr nicht zu viel Rechte habt, bei uns Bürgern einzugreifen. Es geht nicht darum, dass ihr jeden und also dass ihr davon ausgeht, dass potenziell jeder ein Verbrecher ist oder ein Terrorist. Das wollen wir nicht. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir solche Gesetze bekämpfen. Und dann dürfen solche Gesetze eigentlich nicht beschlossen werden. Und das sage ich jetzt auch zur Adresse von den verschiedenen Parteimitgliedern, die im Bundestag ihrem Gewissen nach abstimmen sollten. Dass solche Gesetze, lest euch die mal durch, lest auch mal die Kritik an solchen Gesetzen durch und trefft dann eine Entscheidung und sagt euch nicht von eurem Oberguru in der Partei, die und die Entscheidung habt ihr zu treffen und dann hebt ihr eure Hand oder wirft einfach einen Stimmzettel rein und dann war es das. So sollte Demokratie nicht ablaufen, weil das ist nicht richtig. So, das nächste Thema der Woche oder Kategorie der Woche, Fedora Workstation 34, ist vor geraumer Zeit, am 27.04. um genau zu sein, erschienen. Ihr merkt so ein bisschen, ich habe ein bisschen was länger gebraucht mit dem TechView Podcast. Nichtsdestotrotz ist das die Distro der Woche geworden aus ein paar Gründen. Ich habe es selber noch nicht getestet, muss ich sagen, aber es hat viele interessante Sachen mit sich gebracht, die ich unbedingt erwähnen möchte. Zum einen ist es die erste Linux-Distribution, die mit dem brandneuen GNOME 40 erscheint oder erschienen ist und auch den Linux-Kernel 5.11 benutzt hat, weil jetzt ist wahrscheinlich 5.12 schon in aller Munde. Ich habe hier, lasst mich mal nicht lügen, ich habe hier 5.12.4 gerade laufen, selbst kompiliert übrigens. Dann gibt es nicht nur das als Neuerung, sondern auch weitere Neuerungen. Zum Beispiel Mozilla Firefox Version 88 mit HTTP3 Support und Quick Support. Außerdem Chrome 90 sowie LibreOffice in Version 7.1.2. Die sogenannte Community Edition ist da mit dabei. Außerdem hat Fedora in der Version 34 nicht nur den Desktop GNOME in der allerneuesten Version, sondern auch KDE Plasma in der allerneuesten Version 5.21 mit dabei, sowie den Cinnamon Desktop, XFCE, LXQt sowie LXDE interessanterweise noch und den Mate Desktop. Fenstermanager i3 ist ebenfalls mit enthalten und das auf Lerninhalte ausgelegte SOAS als Desktop-System ist auch mit dabei. Die neue Version kann runtergeladen werden in diesen verschiedenen Versionen. Und es gibt dann auch einige Videos, wo man sich das Ganze schon mal anschauen kann. Im Artikel ist auch ein Video verlinkt, wo jemand die neue Fedora-Version getestet hat. Und was mich erstaunt hat, ist halt eben, dass es doch relativ einfach geworden ist, Fedora zu nutzen mittlerweile. Ich war ja immer so jemand, der so ein bisschen Fedora-Hasser war, weil gerade eben die Sachen einem suggeriert haben, dass sie einfach sind, wie der Codec-Installer, der aber nie richtig funktioniert hat. Ich will darauf nicht rumreiten, sondern möchte eher so die Technologie, die Fedora jetzt hier einsetzt, mit GNOME 40 noch ein bisschen was nach vorne pushen, weil es tatsächlich einer der cleansten GNOME 40 Desktops aktuell auf dem Markt ist, am weitesten ausgereift auf jeden Fall, und da Fedora auch so eine Art Rolling Release ist, kriegt ihr auch immer neueste Kernel und neueste Versionsupdates mit dabei. Also auf jeden Fall deshalb, glaube ich, durchaus zu empfehlen, die Distro der Woche, Fedora 34. Dann kommen wir schon zur letzten Kategorie in dieser Woche, Selfish der Woche. Dort ist Selfish OS 4.1 erschienen. Ja, nicht ganz. Vielleicht jetzt, wenn die Version wenn dieser Podcast draußen ist, ist die Version final auch schon draußen. Ich glaube noch nicht ganz, weil da vielleicht noch eine Bugfix-Release nachgeschoben wird. Aber Selfish OS 4.1 als Early Access ist erst einmal draußen und bietet einige Änderungen, die mitgekommen sind. Zum einen, ich glaube, die größte Veränderung, das wird viele Leute freuen, Alien Dalvik, also die Android Runtime oder die Runtime, die es ermöglicht, Android-Apps auszuführen, liegt jetzt in Version 10 vor, unterstützt also Android 10-Apps. Ihr könnt also Android 10-Apps jetzt ausführen, solange sie halt eben nicht auf Google-Diensten oder sowas beruhen. Dann gibt es unter der Haube schon mal mit eingebaut multiplen Kamera-Support. Das ist unter der Haube fest verbaut, das heißt, es wird auch aktuell werden nur die Xperia 10 Mark II Geräte unterstützt. Da kommen wir schon zu einem weiteren Thema. Mit Selfish OS 4.1 wird ein neues Gerät unterstützt, offiziell auch, nämlich das Sony Xperia 10 Mark II. Es gibt noch ein paar Einschränkungen bei dem 10 Mark II. Unter anderem gibt es aktuell keinen Predictive Text Support, also die Möglichkeit, eine Textvorhersage zu machen für die Tastatur, ist aktuell noch nicht da. Und die Kamera-App, die Standard-Kamera-App, kann noch nicht zwischen den drei rückwärtigen Kameras umschalten, weil da einfach die UI noch nicht für geschrieben ist. Aber so wie ich es mir gedacht habe, kann man ganz einfach das, weil es ja untenrum schon implementiert ist, einfach in die Advanced Camera App mit einbauen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und für diejenigen, die jetzt ein Xperia 10 Mark II ihr eigen nennen, die haben die Möglichkeit, das von Pix und von der Community mitentwickelte Harbor Advanced Camera herunterzuladen von openrepos.net. Und dort gibt es jetzt seit neuestem die Möglichkeit, unter dem Xperia 10 Mark II dann auch alle drei rückwärtigen Kameras anzusteuern. Es gibt noch einen kleinen Bug in der Early Access Version, die es einem nicht ermöglicht, dann auf die Frontkamera zu wechseln im Fotomodus. Da gibt es natürlich einen Workaround, geht in den Videomodus, dann kommt die Frontkamera auch. Wenn ihr dann in den Fotomodus wechselt, ist die dann auch weiterhin da. Aber dieser Bug wird, gehe ich mal von aus, von Jolla auch noch vor dem Release behoben, weil es eben auch andere Drittanwendungen betrifft, Drittanwenderkameras betrifft. Ansonsten gibt es noch ein paar Probleme mit dem 5 GHz Netzwerk bei WLAN. Das könnte ein bisschen was schwach sein. Und dann, was noch nicht funktioniert, sind eventuell kabellose oder per Kabel angeschlossene Headsets für Telefonanrufe. Interessanterweise, was wunderbar funktioniert, ist zum Beispiel, sind die Lautsprecher. Interessanterweise ist das Stereo-Sound, der rauskommt. Und wir wissen alle, wenn ihr das auf Android benutzt habt, das Xperia 10 Mark II, eigentlich hat das nur einen Mono-Speaker unten. Aber bei Savage OS hat man irgendwie geschafft, dann auch noch den Telefonhörer als weiteren Speaker zu aktivieren. Das klappt noch nicht so ganz, weil die sind ein bisschen, glaube ich, asynchron. Habe ich so das Gefühl, da müsste man vielleicht noch ein bisschen feintunen. Oder man schaltet den oberen Speaker wieder aus. Im Notfall, aber ich glaube, aktuell ist das doch schon eine schöne Sache, dass man das Stereo-Sound rausbekommt, was unter Android nicht funktioniert hat. Ansonsten bietet Savage OS 4.1 noch weitere Möglichkeiten im Browser, um Suchmaschinen hinzuzufügen. Dort gibt es jetzt eben die Open Search Engine, die unterstützt wird. Das heißt, geht ihr auf eine Webseite wie DuckDuckGo oder Quant, könnt ihr in die Einstellungen für den Browser und dort in die Suchmaschinen reingehen und dann wird euch eine Installationsmöglichkeit für Quant oder für DuckDuckGo angezeigt. Das auch später noch, das heißt, es listet sich alles auf, was ihr auch benutzt habt und dann habt ihr die Möglichkeit, das auch im Nachhinein als Suchmaschine einzustellen. Außerdem gibt es im Browser jetzt die Möglichkeit, auch zur Desktop-Seite zu wechseln, also die Möglichkeit, zwischen der mobilen Webseite und der Desktop-Webseite hin und her zu wechseln. Dann gibt es für Google-Nutzer jetzt die neue People-API, die Google-Kontakt-Synchronisierung, also Kontaktsynchronisierung ermöglicht. Das wird ja, glaube ich, ab 1. Juni wird das umgestellt bei Google, also da hat man schon mal vorgesorgt. Dann wurde der Call Recorder, also die Möglichkeit, Telefonanrufe aufzuzeichnen, überarbeitet bzw. gefixt, weil da gab es Probleme mit. Und es gibt jetzt eine neue Sound Recording App, die mit integriert ist. Die ist nicht standardmäßig dabei. Wenn ihr ein Update macht, müsst ihr das nachinstallieren. Ansonsten findet ihr einfach im Yola Store unter den Yola Apps. Also eine kleine, feine Sound Recording App, die auch relativ gut funktioniert. Es gibt wenig Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt einfach nur einen Record-Button, einen Pause-Button und einen Stop-Button. Aufgezeichnet wird in Wave. Also 16-Bit Wave, glaube ich, ist es. Dann gibt es noch ein paar kleine Fixes, zum Beispiel die Terminal-Kommandos, wenn ihr die eingegeben habt und das Terminal danach wieder aufgerufen habt, kann es sein, dass die einfach weg waren. Also die Historie wurde nicht gespeichert, das ist jetzt gefixt worden. Und es gibt als neue Funktion jetzt auch eine kleine Vorschau. Falls ihr Screenshots macht, könnt ihr die dann auch in den Benachrichtigungen sehen. Was auch ganz neu ist als Alternative für die Mozilla Location Services, die ja abgeschaltet worden sind, falls ihr trotzdem halt eben schnell noch euren Standort erfassen wollt, gibt es jetzt GNS Location Daten, oder Lokalisierungsdaten, die im Yola Store zu finden sind für die verschiedenen Kontinente. Der könnt ihr runterladen. Es gibt in dem verlinkten Release Notes auch einen kleinen Tipp, wie man das einstellt für GPS, für schnelles GPS, dass es eben diese Daten benutzt. Und dann kriegt ihr halt eben eine schnellere Lokalisierung hin. Dann ist jetzt noch L2TP und PPTP VPN-Connections hinzugefügt worden, falls ihr also VPN benutzen wollt. Außerdem gibt es noch den Fortinet VPN, der jetzt als Extra-Paket noch unterstützt wird. Der kann aus dem Yola Store auch nachinstalliert werden. Und viele kleinere Fixes noch im Hintergrund im Savage OS-System von Yola mit eingebaut. Insgesamt, glaube ich, ein progressives neues Update. Ich glaube, die größte Neuerung ist tatsächlich Alien Dalvik 10 und der Support für Xperia 10 Mark II, der auch ausschließlich 64-Bit setzt. Das heißt, das erste vollständige 64-Bit-System. Bisher war es ja so, dass zwar 64-Bit-Linux-Kernel verwendet worden sind, aber das Userland, die Tools, die drauflaufen, die Apps, alle 32-Bit waren. Das ist jetzt vorbei. Mit dem Xperia 10 Mark II läuft alles in 64-Bit. Die alten Geräte natürlich, da kann man so eine Umstellung nicht einfach per Over-the-Air-Update machen. Deshalb läuft das weiterhin in 32-Bit. Soll aber auch viele Verbesserungen gebracht haben. Auch für das Xperia 10, 10 Plus soll es Verbesserungen gegeben haben. Vor allen Dingen, was auch wieder die Akkulaufzeit angeht. Und auch ein paar weitere Probleme, die dort aufgetaucht sind im System, wurden behoben. Insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem Savage OS 4.1. Man kann sich natürlich immer mehr wünschen, aber wir müssen immer bedenken, was für eine doch kleine Gruppe an Entwicklern da bei Yola dran arbeitet. Und die sind ja auch schon jetzt, wo das 4.1er Release raus ist, schon arbeiten im Hintergrund an dem 4.2er Release, das dann noch weitere Änderungen mit sich bringen wird. Vielleicht wieder einen neuen Browser, eine Browser-Engine als Update wäre auch wieder fein. Also Hut ab dafür, dass sie doch stetig weiter am SafeJS entwickeln und es weiter verbessern. Und ja, also dafür haben sie auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Und ja, ist eine gute Sache. Das war es jetzt auch schon für diesen TechView-Podcast. Ist vielleicht ein bisschen was kürzer geworden als normal. Ihr wisst, es gibt eben, wenn ihr TechView-Podcast weiter erleben wollt, in Videoform. Da mache ich doch ein Stück weit mehr in letzter Zeit als in Audioform. Liegt einfach an der Zeit und unser Video ist schneller gedreht. Und hier muss ich ein bisschen was mehr an Vorbereitung mit tatsächlich reinbauen, weil es halt verschiedene Themen sind und mein Video ist meistens nur ein Thema, da laufe ich dann rum, teste eine Kamera oder sowas. Falls ihr interessiert seid an SafeJS, gibt es da viele interessante Videos in Englisch gehalten, um natürlich weltweit Leute erreichen zu können. Mit Deutsch ist das ein bisschen was schwer. Aber dort findet ihr halt auch nicht nur zu SafeJS, sondern auch zu Sony, zu Huawei und zu weiteren Technologien interessante Videos. Und da könnt ihr auch immer wieder reinschauen. Das war's jetzt für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Show.